ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete heute Tim Deisinger. Ansonsten ist nicht so viel anders in diesem Podcast. Wir sprechen wie immer über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, das militärische Vorgehen der Parteien im Kriegsgebiet und auch darüber, wie die Politik, die Weltpolitik, die europäische und die Deutschlands auf diesen Krieg einwirken. Der Experte, der das Ganze für Sie und uns einordnet, ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag nach Berlin, Herr Bühler.
Guten Tag, Herr Erl. Guten Tag nach Leipzig.
Neben der aktuellen militärischen Lage wollen wir heute mit einem besonderen Fokus darüber sprechen, was eben durch Sprechen möglich ist. Wir blicken nämlich voraus auf die Münchner Sicherheitskonferenz, die vorbereitenden Gespräche, die Verhandlungen und Wortmeldungen bestimmen jetzt schon die Nachrichtenticker, genauso wie die Terminkalender der Regierungschef, der Ministerinnen und Minister und der Chefunterhändler. Aufzeichnungszeit dieser Folge Nummer 253 ist Mittwoch, der 12. Februar. Wir haben es jetzt etwa Viertel nach elf. Veröffentlichung dann ebenfalls Mittwoch am späten Nachmittag. Herr Bühler, wie so oft starten wir mit der aktuellen Lage vor Ort in den Gebieten, in denen gekämpft wird. Welche Entwicklungen sind da in den vergangenen Tagen zu beobachten?
Also im Großen und Ganzen, Herr Erl, nichts Neues. Die strategische Lage ist nach wie vor unverändert. Weiterhin gibt es Angriffe der Russen in den bekannten Brennpunkten in der Intensität und auch örtlich mit wechselnden taktischen Schwerpunkten. Gegenangriffe der Ukrainer gibt es mit dem Ziel, Gelegenheiten zur Verbesserung der eigenen Lage zu nutzen. Also um die örtliche taktische Lage zu verbessern, das meine ich damit. Die Luftoperationen der Russen halten im bekannten Umfang an und desgleichen auch, allerdings mit etwas niedrigerer Intensität, die Luftoperationen der Ukrainer Richtung Russland.
Dann können wir vielleicht auf ein paar Brennpunkte im Einzelnen schauen. Allen voran vielleicht auf die Kursk-Region, was da im Januar noch Offensive hieß. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das jetzt ein bisschen vorsichtiger beurteilen.
Also nach wie vor halten die Ukrainer etwa 500 Quadratkilometer Region Kursk unter ihrer Kontrolle. In der Mitte dieses Gebietes liegt die Kreisstadt Sucha, eine Kleinstadt von etwa gut 5000 Einwohnern. In den letzten Wochen haben die Russen die Nordkoreaner aus dem Gefecht genommen, etwa seit Mitte Januar. Diese Umgliederungsphase haben die Ukrainer offenbar zu einem Gegenangriff genutzt, mit mindestens zwei mechanisierten Gefechtsverbänden in Bataillonsstärke. Die Russen sprechen bis zu 50 Kampffahrzeugen, also Kampfpanzern und Schützenpanzern, die die Ukrainer dort eingesetzt haben. Ihnen ist es gelungen, sehr schnell südostwärts von Sucha 5 Kilometer weit vorzustoßen. Und dadurch konnte der Druck auf die Stadt Sucha zunächst genommen werden. Sie stand ja aus Richtung Südosten bereits unter Druck. Und ein Verlust von Sucha würde ganz automatisch bedeuten, dass man auch die Region Kursk über kurz oder lang aufgeben muss. So eine überragende taktische Rolle spielt da diese Kleinstadt Sucha. Die nachfolgenden Gegenangriffe der Russen blieben aus südostwärtiger Richtung erfolglos. Es gibt einige Meldungen von heute Morgen, dass die Russen nun auch aus Nordwesten angreifen. Aber das ist noch nicht bestätigt. Da gibt es auch noch keine Einzelheiten.
So wie ich Sie da jetzt verstehe, ist das Ganze eine Operation gewesen, auf die man ja recht schnell reagieren muss, was sich sozusagen aus der Eigendynamik der Kämpfe dort ergibt. Da gibt sich für mich die Nachfrage, weil auch die Führungsstruktur ja in der Ukraine in den vergangenen Folgen immer mal wieder Thema war, wie viel von dieser Eigendynamik ist denn erlaubt, vielleicht gewünscht? Wer entscheidet das?
Also so ein Gegenangriff, es war ja keine Offensive, so wie dieser Gegenangriff Anfang Januar genannt worden ist, da haben Sie ja zu Recht darauf hingewiesen. So ein Gegenangriff muss vor Ort entschieden werden. Nur vor Ort kann man in einem solchen Fall die Lage richtig einschätzen. Also gibt es eine günstige Gelegenheit oder gibt es sie nicht? Das muss eine Entscheidung des Brigadekommandeurs vor Ort sein. Er wird natürlich seine vorgesetzte Kommandostelle, die operativ-taktische Gruppe, wie es die Ukrainer nennen, informieren. Und natürlich handelt er auch dann im Rahmen der strategischen Absicht, was will man mit der Region Kursk? Hier ist ja zunächst die Absicht gewesen, den Russen einen Angriff aus der Region Kursk in die Ukraine zu verwehren. Aber klar ist auch sicher den Kommandeuren vor Ort, dass die politische Absicht nunmehr ist, die besetzten Gebiete in der Region Kursk so lange wie möglich zu halten, um einen Faustpfand für Verhandlungen zu haben.
Wie schwer dieses Faustpfand wiegt, dazu können wir ja später, wenn wir über die Münchner Sicherheitskonferenz und die Anbahnung von Verhandlungen sprechen, sicher nochmal drauf eingehen. Nach Aussagen von Selenskyj, auch weil Sie es jetzt ansprachen, hat man mit dieser Operation in Kursk auch einen Angriff ganz anderswo, nämlich auf Saporischschja Stadt, verhindert, weil die russischen Angreifer eben dort fehlen und in Kursk gebraucht werden. Ist das eine realistische Aussage?
Also im Sommer hat es ja immer wieder Gerüchte über eine solche russische Absicht gegeben, von Süden her Richtung der Stadt Saporischschja anzugreifen. Das waren häufig örtliche Stimmen, entweder örtliche Kommandeure oder der örtliche Gouverneur der Region Saporischschja. Also es war sicher eine russische Option. Aber Zusammenziehung von Truppenteilen, von russischen Truppenteilen für einen solchen Angriff konnte man von außen her jedenfalls nicht erkennen. Aber es ist sicher richtig, dass man den Russen mit dem Angriff nach Kursk einige Optionen genommen hat. Einmal also diesen russischen Angriff aus Kursk Richtung Ukraine, dann gegebenenfalls auch den Angriff Richtung Saporischschja. Und natürlich hat die Bindung russischer Kräfte in Kursk auch Auswirkungen auf die Lage an der Front insgesamt. Ich meine, da sind ja etwa 80.000 Soldaten zusammengezogen worden von den Russen, um den Einbruch in die Region Kursk zu beseitigen. Und das zwar sehr schnell. Der Generalstabschef hat ja unmittelbar nach dem Einbruch am 6. August letzten Jahres gesagt, dass es in ein, zwei Tagen ist es beendet. Nun ist es ein halbes Jahr her. Und man muss sehen, dass die Truppen, die man dort zusammengezogen hat, nominell jedenfalls Elitetruppen sind. Das sind zwei Fallschirmjägerdivisionen, das sind zwei Marineinfanteriedivisionen, das sind 12.000 Nordkoreaner. Also allesamt, auch einschließlich der Nordkoreaner, die sich ja Spezialkräfte nennen, nominell Elitetruppenteile, dazu auch Kampfunterstützung und Logistiktruppenteile. Sie haben erhebliche Verluste mittlerweile erlitten, aber sie fehlten natürlich an anderer Stelle und fehlen nach wie vor an anderer Stelle und waren doch in Kursk am Ende nicht erfolgreich. Bis jetzt, 6 Monate, hält die Ukraine jetzt schon das russische Staatsgebiet dort unter Kontrolle.
Dann schauen wir auf die russischen Brennpunkte im Einzelnen, wo die russische Offensive vorankommt oder vielleicht auch nicht vorankommt. Für gewöhnlich geschieht das hier so ein ganz grob gesagt von Norden nach Süden. Deswegen fangen wir vielleicht in der Region Kharkiv bei Wowchansk an.
Ja, das ist der Geländeabschnitt, in dem die Russen in die Ukraine angegriffen haben, in die Region Kharkiv. Und hier ist der besondere Brennpunkt die Stadt Wowchansk. Hier gibt es nichts Neues. Das ist eine Region, die vom Ansatz der Truppenteile, also von der Größe der Truppenteile, auch von der Ausrüstung her niedrig priorisiert ist. Da gibt es keine Bewegung in dem Sinne, dass sich die Frontlinie in irgendeiner Weise Richtung Süden, also Richtung Ukraine, verschiebt. Andersherum aber auch nicht. Die Ukrainer schaffen es auch nicht, die Russen hier aus der Region Kharkiv zu verdrängen.
Bezüglich der Bewegungen am Boden und der Karten, die Sie auch, ich glaube, in der vergangenen oder vorvergangenen Folge genannt haben, erreichte uns übrigens eine Frage unseres Hörers Robert Müller, die würde ich hier gerne einschieben. Sie dreht sich um den Hinweis auf dieses Kartenmaterial. Das hat auch mir, kann ich ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung dieser Folge ordentlich Orientierung gegeben. Dennoch die folgende Frage von Herrn Müller. Sie sprachen in der Folge erneut über öffentlich einsehbare Militärkarten zum Krieg in der Ukraine und wie gut die Darstellung der Truppenteile doch sei. Mir erschließt sich die Euphorie darüber nicht. Eine der ersten Lektionen aus meiner Ausbildung zum Luftwaffenoffizier war, Daten zu Truppen, Ort, Zahl und Zeit dem Gegner eben nicht zugänglich zu machen. Warum ist das hier eine gute Sache, wenn auch der Feind sehen kann, wo die ukrainischen Einheiten sind? Müsste man nicht die Verteidigerstreitkräfte aus den diversen Karten entfernen? Zitat Ende von Herrn Müller.
Also die Beobachtung und Bewertung ist natürlich richtig. Das haben wir alle so gelernt. Nur in dieser Frage ist es ja so, das sind keine offiziellen Verlautbarungen. Auch wenn der Generalstab selbst ab und zu mal Karten mit dem Frontverlauf herausgibt. Aber diese Autoren dieser Karten, das sind Beobachter von außerhalb, die allerdings ganz gute Verbindungen zu haben scheinen zu der Truppe selbst. Und vor allem auch die technischen Möglichkeiten haben, solche Karten darzustellen. Es gibt mittlerweile keine Karte mehr, jedenfalls nicht nach meiner Kenntnis, die die ukrainischen Truppenteile tatsächlich zeigt. Die Deep State Map, die ich so empfohlen habe, die ich auch nutze, ich nutze allerdings andere auch zum Vergleich, die gibt das nicht mehr her. Die haben das eingestellt seit 1. Januar. Offiziell nicht mit der Begründung, die Sie jetzt nennen, Herr Müller, sondern aus technischen Gründen ist das eingestellt worden. Andere sind nicht so verlässlich, muss ich sagen, wenn sie denn Truppenteile auch der Russen zeigen. Wenn ich gesagt habe, ich finde die Darstellung der Truppenteile gut, dann meine ich das Portal Military Land und hier nicht die Karten, die sie eingestellt haben, wie ich gerade schon sagte, sondern die Beschreibung der Brigaden, wie viele Brigaden haben sie, wie sind die ausgerüstet. Natürlich sind das auch Informationen, die man lieber nicht hergibt. Aber hier ist es eben so, dass man in einer Demokratie auch lebt und dass Informationen, sofern sie frei verfügbar sind und nicht aus geheimen Quellen kommen, dass man das erdulden muss, dass die auch weitergegeben werden. Sonst wüssten wir auch in dem Umfang jedenfalls nicht, wie sich die Lage tatsächlich darstellt.
Und wenn wir schon bei den Karten sind, dann können wir vielleicht noch auf einen weiteren Einwurf oder eine weitere Meinung oder Frage eingehen. Die kommt von dem hier auch häufiger zitierten Oberst Reisner, Offizier des österreichischen Heeres. Und der hat, vielleicht gehen wir damit auch dann einen Brennpunkt weiter leicht nach südlich, eine sogenannte mögliche Zangenbewegung, so nennt er das, ausgemacht bei Kupjansk, die es Russland ermöglichen könnte, ein, das ist jetzt wieder ein Zitat von ihm, beträchtliches Stück herauszubrechen aus dem ukrainischen Gebiet. Das klingt für mich nach einem Widerspruch zu dem, was Sie zumindest ein bisschen konstatieren, wenn Sie sagen, es gibt eigentlich wenig Neues und keine großen Fortschritte.
Naja, da sind wir jetzt bei der Region Kupjansk. In Kupjansk ist es ja so, dass wir mehrere Brückenköpfe haben, nördlich der Stadt Kupjansk am Oskil-Fluss, und dass wir etwa 30 Kilometer südlich einen Vorstoß der Russen haben, der bis zum Oskil-Fluss geht, der ja von Nord nach Süd hier verläuft. Und das ist schon eine Zangenbewegung, deshalb sehe ich da keinen Widerspruch. Diese Zangenbewegung gibt es seit Wochen. Es ist nichts Neues. Hier gibt es einmal die Möglichkeit, im Raum Kupjansk die Stadt Kupjansk von beiden Seiten zu umschließen. Zumindest aber diese große Einbuchtung in der Front südlich von Kupjansk zu schließen, also die Front zu begradigen, um damit das Minimalziel zu erreichen, was die Russen ja erklärtermaßen haben, zwischen der Grenze von Luhansk und dem Fluss Oskil eine Pufferzone zu schaffen, um Gegenangriffe von Ukrainern Richtung Luhansk auszuschließen. Also weitergehende Spekulationen über eine Verbindung der russischen Angriffe bei Wowchansk und Kupjansk. Das halte ich für zu früh. Das hört man ab und zu. Aber ich halte das für zum jetzigen Zeitpunkt für sehr unwahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass die Russen nach dem Fall von Toretsk weiter im Süden versuchen werden, in der Region Donetsk weiter Fortschritt zu machen und nicht versuchen werden, dort eine Pufferzone Richtung Norden, Richtung Russland und der Region Belgorod einzurichten.
Wenn Sie die Region schon nennen und sozusagen weiter wandern auf der Karte, lassen Sie uns noch kurz über die Region sprechen. Prokhorovsk, Kurachowe und Toretsk, das Sie jetzt gerade eben erwähnt haben, das ja wohl bereits seit einigen Tagen in russischen Händen ist.
Ja, fangen wir mit Chassiv-Ya an. Das liegt ja 10 Kilometer etwa westlich von Bachmut. Bachmut ist im Mai 2023 gefallen und seither versuchen die Russen, diese Stadt zu erobern. Sie haben die östlichen Stadtteile bereits im Besitz. Sie sind im Zentralbereich von Chassiv-Ya eingebrochen und sie versuchen im Norden Chassiv-Ya zu umgehen und auch hier so eine Einschließungsoperation umzusetzen. Aber ich denke, es kann noch lange dauern, bis sich Chassiv-Ya dann ergeben muss. Es liegt eben auch in einer geografischen Lage, in einem Gelände, das sehr günstig ist für die Verteidigung. Und von daher wird es der Ukraine gelingen, Chassiv-Ya auch noch länger zu halten. Im Gegensatz zu der weiter südlich gelegenen Stadt Toretsk, da kann man davon ausgehen, dass sie nun vollständig von den Russen kontrolliert wird. Die Russen haben die Einnahme ja auch schon gemeldet. Es gibt zwar Kämpfe am Nordrand der Stadt, das ist der Punkt, den die Ukrainer machen, aber ich denke, von der taktischen Situation her in Toretsk muss man sagen, das wird kontrolliert von den Russen mit all den Möglichkeiten und Optionen, die sich für die Russen daraus ergeben. Kurachowe, das ist noch weiter im Süden, das ist die Stadt am Staudamm, an dem Stausee, und westlich davon, da gibt es nach wie vor eine rechteckige Einbuchtung der Front, die Ukrainer hartnäckig im Zuge des Flusses Wowcha halten, mit dem ständigen Risiko eingeschlossen zu werden. Hier muss man tatsächlich aufpassen von der ukrainischen Seite. Auf der anderen Seite gelingt es dort, Truppenteile zu binden, die ganz offensichtlich auch schon den Auftrag haben, weiter im Norden, im Bereich Toretsk, nach dem Fall der Stadt eingesetzt zu werden.
Dann vielleicht noch aus Chronistenpflicht wohl eher, denn nach meinen und Ihren Informationen passiert da gerade nicht viel. Noch ein Satz zu den Kämpfen ganz im Süden.
Also an dieser, wie ich es immer nenne, Südfront Richtung Cherson und dem Dniepro, da tut sich nicht viel. Da gibt es Kämpfe bei Velikanovosilka, da gibt es weiter westlich Kämpfe in dem Abschnitt, in dem die russische sogenannte Großoffensive eine Angriffsachse hatte. Gegenüber von Cherson tut sich im Augenblick überhaupt nichts. Da ist offensichtlich eine operative Pause, die hier gemacht wird von den Russen. Auch von der ukrainischen Seite gibt es da nichts an Aktivitäten zu vermelden.
Gehen wir gerne noch auf Angriffe in der Tiefe ein. Fangen wir wieder mit der Ukraine an. Da hat es ja, wie so oft, einiges an Operationen gegeben.
Ja, ich will mal drei herausnehmen. Das ist auf der einen Seite der Flugplatz in der Region Krasnodar. Der Flugplatz liegt am Asowschen Meer. Primorsko-Atarsk heißt er. Das ist der bekannte Startplatz für die russischen Drohnen iranischer Bauart. Der Angriff hat am Donnerstagmorgen stattgefunden. Es ist ein wiederholter Angriff auf diesen Startplatz. Das hat allerdings die Russen nicht gehindert, diesen Flugplatz erneut heute Nacht wieder als Startplatz zu verwenden. Zweitens gingen die Angriffe auf die Raffinerien weiter. Es hat getroffen die Raffinerie bei der Stadt Krasnodar am Montagmorgen Und es hat erneut getroffen die Raffinerie Saratow, also weit weg von der Ukraine. Und vor allen Dingen auch den nahegelegenen Flugplatz Engels. Dieser Flugplatz Engels spielt eine große Rolle bei den strategischen Luftstreitkräften der Russen. Also dort sind die strategischen Bomber stationiert, die die Marschflugkörper abschießen auf die Ukraine bei den russischen Operationen, Luftoperationen. Dies war am gestrigen Dienstagmorgen der Fall. Insgesamt stelle ich aber schon fest in der letzten Woche, dass die Intensität der Angriffe dort in der Tiefe nachlässt im Moment. Weniger, was die Drohnen angeht, aber man hört nichts mehr von Einsatz von Attackams, also den amerikanischen Raketen oder den Storm Shadow oder Scalp Marschflugkörpern, die aus Großbritannien und Frankreich geliefert worden sind. Offensichtlich hat die Ukraine dort auch ein Nachschubproblem oder aber sie spart ihre Mittel auf für einen größeren Angriff, der in naher Zukunft stattfinden könnte.
Dann gab es noch ein paar Angriffe, die eher die, sagen wir, Energieinfrastruktur, Treibstoff und Strom betreffen.
Also das sind jetzt Angriffe Russlands auf die Ukraine. Ja, das ist weitergegangen in den letzten 7-8 Tagen mit nächtlichen Angriffen durch Drohnen auf die Städte in der Ukraine flächendeckend. Aber es gibt zwei Nächte, in denen es anders war. Vorgestern der Angriff mit 124 Drohnen, das sind also diese großen Shahid-Drohnen, 3 bis 4 Meter lang und Spannweite 3 Meter etwa. Die Abschussquoten sind nach wie vor hoch. Wenn man dazu nimmt, die Drohnen, die durch Störsignale eben nicht ihr Ziel erreichen. Insgesamt haben von diesen 124 nur 3 Drohnen ganz offensichtlich ihr Ziel erreicht. Das Ganze ist aber mit ballistischen Raketen und luftgestützten Marschflugkörpern unterlegt worden. Die Besonderheit dieses Angriffs war der flächendeckende Angriff mit den Drohnen und der konzentrierte Angriff nachfolgend aller ungefähr 12 Raketen und Marschflugkörper auf ein Ziel. Und das war eine Gasverarbeitungsanlage in der Region Poltawa. Da haben Sie gerade Bezug drauf genommen. Das ging in der letzten Nacht weiter. 123 Drohnen auch, bis auf 2, alle abgeschossen oder abgelenkt. Und es sind 7 Kurzstreckenraketen, ballistische Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander eingesetzt worden. Und zwar auch hier massiert auf die Region Kiew. Es sind zwar 6 abgeschossen, meldet die ukrainische Luftwaffe heute Morgen. Einer kam also offensichtlich durch. Aber wenn man sich das Bild ansieht am frühen Morgen, dass es dort bis zu 12 Explosionen und sehr lauten Explosionen in Kiew gekommen ist, heißt das, dass sie erst kurz vor dem Einschlag abgefangen werden konnten, wenn es richtig ist, dass 6 zerstört worden sind. Und das hat den Eindruck ergeben, dass es noch mehr Raketen waren, ganz offensichtlich, als die tatsächlich gekommen sind. Die Problematik bei diesen Kurzstreckenraketen ist, dass sie extrem kurze Flugzeiten haben. Sie kamen aus der Region Bryansk, also einer Nachbarregion, einer russischen Nachbarregion, und haben extrem kurze Flugzeiten und können im Grunde genommen erst wenn sie wieder auf der ballistischen Kurve, auf dieser parabelartigen Kurve nach unten fliegen und das Ziel tatsächlich anvisieren, können erst kurz vorher vor dem Einschlag getroffen werden.
Weil Sie es gerade ansprechen und es in das zumindest Oberthema Luftverteidigung auch passt, eine Nachfrage, die mir bezüglich der russischen Gleitbomben kam, deren Vernichtungskraft ja hier im Podcast auch schon naja, dauerhaft Thema gewesen ist, vor allem im Hinblick auf die Frage, wie weit dürfen die Waffen reichen, die der Ukraine geliefert werden, denn die Jets, die diese Gleitbomben abwerfen, sind ja für die ukrainische Luftabwehr oft nicht erreichbar, weil die Bomben eben zig Kilometer vor der Grenze ausgeklinkt werden und selbst ins Ziel fliegen oder eben gleiten. Und jetzt hat mich die Meldung aufhorchen lassen, dass die Ukraine im Gebiet Saporischschja eine Gleitbombe abgefangen haben will. Halten Sie das für möglich oder verbuchen wir das eher unter der Kategorie Moralbooster?
Also Gleitbomben sind nach wie vor ein wesentliches Mittel der Russen für den Kampf an der Front. Wesentlich, weil die russische Übermacht an Artillerie aufgrund der hohen Verluste der Russen so nicht mehr existiert. Die Gleitbomben sind bisher so gut wie nicht zu bekämpfen, es sei denn, man kann die Flugzeuge erwischen. Man kann die Flugzeuge bekämpfen oder die Flugplätze bekämpfen, auf denen diese gestartet sind. Und von der Größenordnung liegt der Einsatz der Gleitbomben so bei einer hohen dreistelligen Zahl pro Woche und manchmal auch darüber, so wie in der letzten Woche, dass es über 1000 Gleitbomben abgeworfen worden sind. Nun gab es diese eine Meldung, die Sie ansprechen, dass eine dieser schweren Bomben abgeschossen wurde. Dies wurde durch eine SU-23-2, heißt das, das ist was für Spezialisten jetzt, eine Zwillingsflugabwehrkanone erreicht. Diese Kanone kommt aus den 60er Jahren. Das ist die Standardflugabwehrkanone, die man in der Sowjetunion und in den Staaten des Warschauer Paktes in großen Stückzahlen hatte, auch in der NVA im Übrigen. Diese Kanone hat man mit einer modernen Zielsuch- und Feuerleiteinrichtung versehen. Es handelt sich also bisher um eine Experimentierwaffe. Ob es ein Zufallstreffer war oder ob das Experiment weiter ausgedehnt werden kann, muss man sehen. Das kann man jetzt aufgrund dieser einen Meldung, glaube ich, noch nicht sagen.
Dann verweisen wir alles Weitere sozusagen in den Raum der Spekulation oder warten vielleicht auch einfach mal ab und sprechen vielleicht doch noch ein bisschen mehr über den intensiv mit Drohnen geführten Krieg. Da hebt ein Bericht des Institute for the Studies of War hervor, dass der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov die Drohnen- und Bodenoperationen weiter miteinander verschränken möchte. Integrieren könnte man vielleicht auch das übersetzen. Gleichzeitig bemerkt dieser Bericht, dass die russische Seite die Truppen, die die Drohnen nutzen und fliegen, versucht, sozusagen in einer gegenläufigen Bewegung eher an einer zentralen Stelle zu bündeln. Vielleicht können Sie kurz auf die konkrete Ausgestaltung dieser beiden Strategien eingehen und vielleicht auch beurteilen, ob die Einschätzung des ISW da korrekt ist, dass das eher ein Nachteil für die russische Seite sein könnte, weil so eine Zentralisierung Flexibilität und Mobilität einen verlieren lässt.
Also die Ukraine hat ja sehr früh in diesem Krieg umfangreich von Drohnen Gebrauch gemacht. Zu Beginn mit türkischen Drohnen und dann 2023 gesagt, sie wolle eigene Drohnentruppenteile aufstellen, also zentralisieren, so wie es jetzt auch die Russen machen wollen. Ich war damals etwas skeptisch. Jetzt ziehen, wie gesagt, die Russen nach und äußern das Gleiche wie die Ukrainer vor anderthalb Jahren. Aber der Unterschied ist, dass, und jetzt kommen wir zu der Meldung, die Sie zitieren, der ukrainische Verteidigungsminister sagt jetzt, dass die Ukraine fünf existierende Drohnenregimenter, die also ausschließlich mit Drohnen bewaffnet sind, und fünf Brigaden in der Ukraine zusammenlegen wollen, integrieren wollen, also integrieren von Kampftruppe und von Drohnen in einem einzigen Kampfsystem, wie sie es nennen. Und das würde die Ukraine dazu befähigen, dass man 10, 15 Kilometer tief praktisch operieren kann mit diesen gemischten Kampftruppen und Drohnenverbänden. Insofern gehen die Ukrainer jetzt einen Schritt zurück von dieser Zentralisierungsidee. Sie gehen eigentlich zu dem zurück, was wir hier im Westen gefechteverbundenen Waffen in einer Brigade nennen. Und deshalb bin ich da ganz bei der Bewertung der Zentralität, wie es das EISW gemacht hat, dass das gleichzeitig einen Verlust an Flexibilität und Mobilität bringt. Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das ist so ein Gedanke von mir, der sicher auch von anderen gedacht wird. Und ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Künftig muss nahezu jeder Soldat Drohnen bedienen können müssen. So wie jeder Soldat ein Gewehr bedienen können muss. Die Sanitäter, die Nachschubsoldaten, Instandsetzungssoldaten, Aufklärer, Kampftruppen wie die Infanterie, selbst Panzertruppen, Artillerietruppen, Pioniere, Marineeinheiten, sie alle werden künftig Drohnen zu unterschiedlichen Zwecken nutzen. Also Aufklärung liegt auf der Hand, aber auch Drohnenbekämpfung, also Bekämpfung von Drohnen mit Drohnen, Bekämpfung von Stellungen und Kampffahrzeugen etc. Und deshalb gehören die Drohnen in das Gefecht der verbundenen Waffen integriert. Reine Drohneneinheiten wird es aus meiner Sicht nur für ganz spezielle Anwendungen geben, zum Beispiel bei der Luftwaffe mit weitreichenden Aufklärungs- und Kampfdrohnen.
Dann noch eine letzte Nachfrage zu Drohnen. Wir sind ja mehr oder weniger immer noch hier im Bereich Operationen in der Tiefe. Vielleicht ist es sehr tief, aber auch in Deutschland sollen ja mutmaßlich russische Drohnen gesichtet worden sein. Und dazu hat unser Hörer eine Frage. Ihm ist ein Bericht der Süddeutschen Zeitung aufgefallen vom Wochenende, nachdem auf einem Bundesluftwaffenstützpunkt bei Husum in Schleswig-Holstein mehrere russische Drohnen gesichtet worden seien und es sei ebenso vergeblich versucht worden, diese Drohnen mittels Störsendern und anderem Gerät von ihrem Kurs abzubringen oder zur Landung zu zwingen. Deswegen die Hörerfrage von Ralf Harling. Wie kann es sein, dass unsere Bundeswehr nicht in der Lage ist, Drohnen abzuwehren bzw. er setzt das in Anführungszeichen, abzuschießen? Ist das nicht eine erschreckende Unfähigkeit unserer Bundeswehr?
Also bevor ich zur Frage von Herrn Harling komme, ich glaube, man kann doch nicht sagen, dass das mutmaßlich russische Drohnen waren. Die Süddeutsche zitiert eine Meldung, die offenbar die Truppe vor Ort abgegeben hat. Es sei auf diesem Flugplatz bei Husum, auf dem auch ukrainische Soldaten an Patriot Flugabwehrraketen ausgebildet werden, in einem 20-Tage-Zeitraum zu 6 Vorkommnissen gekommen. Daraus kann man schließen, dass es 6 Drohnen waren, also Helikopterdrohnen, aber offenbar keine billigen, handelsüblichen Drohnen, sondern sie waren so ausgestattet, dass die von der Polizei oder von den Soldaten verwendete Störsender nicht wirksam wurden und diese Drohnen nicht ablenken oder zur Landung zwingen konnten. Umso mehr ist es plausibel, dass es sich tatsächlich nicht um Amateure handelte, sondern dass der Verdacht auf Spionage schon gegeben ist. Solche Ausspähversuche hat es ja in Deutschland schon mehrfach gegeben. Und ich glaube, es wäre naiv anzunehmen, dass dies nicht auch an einem solch wichtigen Ausbildungsstützpunkt passiert. Aber nochmal, dass es mutmaßlich russische sind, das weiß man noch nicht. Das ergeben jetzt die Ermittlungen, die geführt werden vom Landeskriminalamt in Schleswig-Holstein. Aber jetzt bin ich bei der Frage von Herrn Harling. Und die Antwort ist natürlich kann die Bundeswehr Drohnen abschießen oder in einem geringeren Ausmaße ablenken. In einem geringeren Ausmaße deshalb, weil einfach die Anzahl an solchen Waffensystemen, die mit Störsignalen arbeiten, noch nicht so groß ist, dass man hier das so machen könnte wie mit Waffen, also mit Maschinengewehren oder mit einer simplen Schrotflinte geht es ja auch, eine kleine Drohne abzuschießen. Aber da gibt es im Frieden rechtliche Einschränkungen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Bis auf wenige Ausnahmen ist der Einsatz scharfer Waffen bei uns und in anderen Rechtsstaaten nur durch die Polizei zulässig. Im Inneren und im Frieden. Nur wenn die Polizei keine geeigneten Waffen hat, kann die Bundeswehr in Gefahrenlagen auf Antrag der Polizei im Rahmen der Amtshilfe tätig werden. Und hier sind die Hürden schon hoch, damit ein solcher Antrag dann auch genehmigt werden kann. Das soll nun, was die Drohnengefahr angeht, geändert werden. So hat es die Bundesregierung beschlossen. Es soll das Luftsicherheitsgesetz geändert werden. Dort sind die Befugnisse der Streitkräfte im Rahmen der Amtshilfe und also zur Unterstützung der Polizei bei der Verhinderung eines besonders schweren Unglücksfalls geregelt. Aktuell dürfen die Streitkräfte Luftfahrzeuge abdrängen, zur Landung zwingen, den Einsatz von Waffengewalt androhen. Das geschieht ja durch Eurofighter, die im Süden Deutschlands und im Norden Deutschlands stationiert sind. Und das sogenannte Air Policing durchzuführen haben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Sie dürfen aber keine Waffengewalt gegen Luftfahrzeuge ausüben. Und das ist der entscheidende Unterschied. Dies soll in dem Sinne geändert werden. Die notwendige Gesetzesänderung muss natürlich vom Bundestag beschlossen werden. Und das ist aufgrund des Ampel-Aus nicht mehr beschlossen worden. Muss aber nach den Wahlen, nach den Neuwahlen und der Zusammensetzung des Bundestages und der Regierungsfähigkeit hier bei uns in der Bundesregierung dann angepackt werden.
Dann lassen Sie uns nach diesem ausführlichen Blog über Kampfhandlungen und Dinge, die man vielleicht auch in den Bereich der hybriden Kriegsführung, der Spionage packen könnte, weitergehen zu dem großen Teil, über den wir heute sprechen möchten, nämlich die Verhandlungen und die Vorbereitung der Münchner Sicherheitskonferenz. Die steht bevor. Auch einiges an Gesprächen, Deals und Vorstößen, die im Vorfeld dieser Konferenz schon stattfinden. Vielleicht kann man das als generelle Warnung vorwegschicken. Momentan ist das noch ziemlich bruchstückhaft, was uns bezüglich eines möglichen Friedensplans erreicht. Würden Sie dabei pflichten, Herr Bühler?
Auf jeden Fall. Also ich würde es so ausdrücken, das sind alles Elemente, die in unterschiedlicher Ausprägung in Verhandlungen zu einem Waffenstillstand oder auch zu späteren Friedensverhandlungen genutzt werden können und eine Rolle spielen können.
Frieden durch Dialog ist das Motto der Konferenz. Jetzt war eines der Themen, über das in den vergangenen Tagen überhaupt gar keine Klarheit herrschte. Gibt es denn überhaupt einen Dialog, also konkret zwischen Trump und Putin? Wissen Sie da mehr?
Also ich denke, man kann gesichert sagen, dass es Kontakte gibt zwischen dem Trump-Team und der Putin-Regierung auf der diplomatischen Ebene, auf der Ebene der Geheimdienste, die ja traditionell sehr enge Verbindungen haben. Trump selbst hat ja gesagt, er habe mit Putin telefoniert. Der Kreml-Sprecher hat dies nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. Deshalb die Antwort, es gibt keine Klarheit, aber man kann davon ausgehen, dass es hier Kontakte gibt, weil ja auch ein Termin gefunden werden soll für ein persönliches Gespräch zwischen dem Präsidenten Trump und Präsident Putin.
Ich frage das auch, weil eine Meldung der letzten Tage war, dass Trumps angeblicher Plan für einen Waffenstillstand bis Ostern schon geleakt wurde. Das müsste ja dann doch sehr schnell gehen mit den Gesprächen und vor allem auch einer entsprechenden Einigung in der Konsequenz. Sehen Sie dieses Szenario als realistisch an?
Ehrlich gesagt, nein. Es wäre eine große Überraschung für mich. Bei allen Elementen, die jetzt als mögliche Bausteine eines Friedensabkommens diskutiert werden, gibt es sehr komplexe Herausforderungen. Also viele, die da mitzusprechen haben oder mitsprechen wollen. Und letztlich muss es ja insbesondere für die Ukraine ein überzeugendes Gebäude aus diesen einzelnen Bausteinen geschaffen werden. Und dafür gibt es eben noch keinen Bauplan. Vor allen Dingen sehe ich noch keinen Verhandlungspartner für die Ukraine. Putin hat zwar dem Gespräch mit Trump zugestimmt, ob daraus auch ernsthafte Friedensverhandlungen resultieren, das ist ja die ganz große Frage. Und bisher ist die Antwort ja immer, man muss die Realitäten auf dem Boden anerkennen. Und wenn man das tut, dann könnte man verhandeln. Und das kann natürlich auch nicht die Position der Ukraine sein. Selbst wenn wenn Putin sich Verhandlungen am Ende nicht verweigern kann, weil er sonst international Probleme bekommt oder weil er von Trump stark unter Druck gesetzt wird, also Stichwort noch mehr Sanktionen und noch mehr Waffenunterstützung durch die Amerikaner, selbst dann denke ich, kann man davon ausgehen, dass Putin auf Zeit spielen wird. Er hat kein Interesse an einer schnellen Kriegsbeendigung, solange er in seinen Augen auf dem Weg ist, seine Ziele zu erreichen.
Die Konturen eines Friedensplans, auch das ist ein Zitat, sind jedenfalls das, was der ehemalige Diplomat und Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen sich erhofft. Vielleicht ja auch nicht ganz zu Unrecht, denn der ukrainische Präsident Zelensky wurde Mitte der Woche folgendermaßen zitiert. In dieser Woche werden einige Leute aus dem Team von Präsident Trump, Ernstzunehmende, bei uns in der Ukraine sein und es wird getrennte Treffen mit meinem Team, Gespräche und Arbeit geben. Wer dazugehören wird, ist indes nicht klar, aber vielleicht haben ja Sie eine Ahnung, Herr Bühler, wo wir jetzt die ganze Zeit über Gespräche zwischen Trump und Putin geredet haben mit Herrn Zelensky, wird man sicher auch reden müssen.
Ja, ich denke schon und das ist ja schon geplant in München. In München wird er ja den Vizepräsidenten aus den USA treffen, Vance. Keith Kellogg wird da sein, also der Ukraine-Berater aus Washington, der ehemalige General. Er wird also auch zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen. Und Keith Kellogg wird dann weiterreisen nach Kiew, wird die Woche drauf dann in Kiew sein. Der Finanzminister kommt diese Woche schon, hat auch Trump gestern nochmal selbst bestätigt. Er will nach eigenen Angaben, also der Finanzminister, einen Deal zu den Rohstoffen der Ukraine einfädeln oder, um es mit den Worten von Zelensky zu sagen, die Ausbeutung der in der Ukraine liegenden Rohstoffe, also wir reden jetzt Uran, Titan, Lithium, seltene Erden und so weiter, gemeinsam entwickeln. Da ist ein kleiner Unterschied in der Diktion, die aus Washington kommt und die aus Kiew kommt.
Wenn wir schon bei den Deals sind, die Landung eines amerikanischen Flugzeugs in Moskau hat am Dienstagabend auch die Runde gemacht. Das ist sehr ungewöhnlich, muss man sagen, weil amerikanische Flüge in den russischen Luftraum grundsätzlich eher nicht so häufig stattfinden und weil das gleiche Flugzeugmodell auch von der Witkoff Group genutzt wird. Deren Besitzer Steve Witkoff ist ein Sondergesandter Trumps und einer seiner Dealmaker. Zwar nicht für die Ukraine, sondern eigentlich für den Nahen Osten, aber vielleicht auch in Moskau sozusagen fachfremd eingesetzt?
Also die Tatsache machte gestern Abend tatsächlich die Runde. Offensichtlich aufgrund der Flugbewegung, die einige Leute dort mitplotten. Schon erstaunlich, wie schnell das dann an das Licht der Weltöffentlichkeit kommt. Also die Tatsache machte gestern die Runde, sodass der nationale Sicherheitsberater in Washington dann auch Stellung nehmen musste. Er bestätigte den Flug von Steve Witkoff nach Moskau. Dieser habe im Auftrag von Präsident Trump den seit 3 Jahren in Russland inhaftierten Lehrer Mark Vogel im Rahmen eines Gefangenenaustausches in Moskau abgeholt. Mark Vogel war 2022 wegen Einfuhr von medizinischem Marihuana nach Russland zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das ging ja auch gestern durch die Abendnachrichten bei uns. Trump hat ihn, diesen Mark Vogel, auch empfangen. Also das war der Hintergrund dieses Fluges. Ob dort auch weitergehende Kontakte dann entstehen, das kann ich nicht sagen. Der Sprecher von Putin, Peskov, hat gesagt, nein, dort hat es keine Treffen gegeben. Mag sein, wir wissen das nicht genau. Aber ganz offensichtlich muss man sich den Namen Steve Witkoff jetzt auch merken, der nicht nur ein Spezialist für Deals im Nahen und Mittleren Osten zu sein scheint, sondern eben auch Dinge mit Russland bewegen kann.
Zu diesem, naja, wenn man es vielleicht ganz optimistisch beurteilen möchte, minimalen Zeichen von Goodwill und Dialog. Vielleicht noch ein weiteres Bruchstück dazu, denn es gibt natürlich weitere Ideen, Anstöße und Einwürfe, die im Laufe der Woche kamen. Auch wieder von einem weiteren Dealmaker Trumps, und zwar von Keith Kellogg, den Sie eben, Herr Bühler, auch schon erwähnt haben. Und das ist der Mann, der explizit dafür da ist, den Ukraine-Krieg zu beenden, so das Versprechen Trumps zumindest. Die Idee soll sein, Rohstoffe gegen EU und gegen US-Unterstützung. Da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Aber auch, die Ukraine erhält weiter US-Waffen, allerdings bezahlt von EU-Geld. Was ist denn davon zu halten?
Also zunächst gehen die Waffenlieferungen der Amerikaner ja weiter. Das, was Biden noch beschlossen hat, was Biden angeordnet hat, das soll auch umgesetzt werden. Das sagte Keith Kellogg ja auch. Das muss man vielleicht bei dieser Gelegenheit nochmal klarstellen. Es geht also über die Phase hinweg, die jetzt einige Monate noch anhalten wird. So lange wird es dauern, bis alle Waffensysteme dort geliefert sind. Und wenn dann die Entscheidung kommt, dass die Amerikaner das nicht mehr finanzieren oder nicht mehr in dem Ausmaß finanzieren, dann war eigentlich von vornherein klar, das war schon mit der Wahl von Trump klar, dass wir dann als Europäer mehr in die Pflicht genommen werden müssen. Und das scheint hier der Fall zu sein. Ob das jetzt Waffenlieferungen sind, die man bestellt bei der amerikanischen Industrie, oder ob man Waffen nimmt, die in den amerikanischen Streitkräften auf Lager liegen, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber klar ist schon seit einiger Zeit, dass die Europäer dort mehr bezahlen müssen, als sie bisher getan haben. Das ist ja auch die Philosophie des nationalen Sicherheitsberaters, dass er sagt, die Europäer müssen diese Bedrohung für sich annehmen und in erster Linie selbst dieses Problem lösen. Und sie können sich nicht so sehr auf die Amerikaner verlassen. Und es ist nicht sichergestellt, dass die Amerikaner auf Dauer diese große Last selbst schultern.
Vielleicht als abschließende Einordnung. Welche Erwartungen haben Sie bei den ganzen vielen Vorschlägen, Ideen, Vorstößen an die Münchner Sicherheitskonferenz? Was ist möglich oder was wäre vielleicht auch überzogen zu erwarten?
Also der amerikanische Außenminister hat gesagt, sinngemäß, der Ukraine wird das zentrale Thema der Münchner Sicherheitskonferenz sein. Ich glaube, das muss auch so sein, das wird auch so sein. Aber man darf nicht vergessen, dass wir viele andere Konflikte auf dieser Welt haben. Das fängt im Nahen und Mittleren Osten an. Das geht über den Kongo und andere Schauplätze in den afrikanischen Staaten. Und das hört letztlich auch in Europa auf, wenn man an den westlichen Balkan denkt und einer dauerhaften Friedenslösung dort. Also es gibt viele Dinge zu besprechen, aber der Schwerpunkt wird sicher bei der Ukraine liegen. Was kann man erwarten? Man darf die Erwartungen nicht zu hoch setzen. Ich meine, das hat Herr Heusgen ja auch, Sie hatten ihn zitiert, gesagt, es werden Konturen eines Friedensplans möglicherweise sichtbar. Mehr wird es aber nicht sein. Aber es ist ja wichtig, dass man sich austauscht, auch unter Verbündeten austauscht, wie man weiterhin mit der Situation umgeht. Es ist wichtig, insbesondere den Präsidenten Zelensky und sein Team anzuhören und ihn in die Überlegungen mit einzubinden, wie ein Waffenstillstand erreicht werden könnte oder gar eine Friedenslösung. Denn letztlich muss die Ukraine dem zustimmen und die Ukraine sollte nicht in eine Position gebracht werden, dass ihr aufoktroyiert wird, was sie dann letztlich entscheiden soll.
Vielleicht noch ein Blick auf die Akteure, bei denen Trumps manchmal erratische Kommunikation zumindest nicht völlig im Vordergrund steht. Denn neben den Kontakten in Kiew zwischen dem Trump-Team und Zelensky und der Münchner Sicherheitskonferenz und deren Vorbereitung soll am Mittwoch, also an diesem Tag, an dem wir aufzeichnen, in Brüssel im Rahmen der sogenannten Rammstein-Kontaktgruppe nochmal über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen werden. Was ist von dem Treffen zu erwarten?
Also das findet ja erstmals jetzt in einem NATO-Rahmen statt. Vorher war es ja auf Einladung des amerikanischen Verteidigungsministers in Rammstein. Jetzt ist es in Brüssel unter Leitung der NATO. Und es kommen die Verteidigungsminister dieser sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe da zusammen. Während wir sprechen, sind sie noch nicht zusammen, deshalb können wir noch nicht über Ergebnisse sprechen. Aber es ist zu erwarten, dass sie weiterhin die Koordinierung von Waffenhilfen besprechen. Sie haben ja im Januar beim letzten Treffen auch eine oder 8 Roadmaps beschlossen zur langfristigen Weiterentwicklung der ukrainischen Streitkräfte. Es wird sicher fortgesetzt werden müssen. Es wird fortgesetzt werden müssen, die Koordinierung von zugesagten Waffenhilfen und deren Lieferung. Nochmal, die Waffenlieferungen bei den USA gehen ja weiter und sie werden weitergehen die nächsten Monate. Das ist ja schon beschlossene Sache auf Seiten von Trump.
Dann vielleicht noch ein Blick auf die europäischen Staaten. Korrigieren Sie mich da gerne, wenn das eine falsche Wahrnehmung von mir ist. Ich habe nur den Eindruck, wir nehmen da gerade deutlich weniger Initiative von eben diesen Staaten in Europa in puncto Ukraine-Krieg wahr. Läuft das da gerade verhältnismäßig reibungslos, wie zum Beispiel, nur, ich will da nicht so drüber wischen, aber nur mal um eins anzuführen, die Abkopplung des baltischen Stromnetzes vom russischen und die Ankopplung ans europäische? Oder liegt es eher daran, dass da viele europäische Regierungen im Gegensatz zu amerikanischen gerade nicht so handlungsfähig sind, zumindest nicht in dem Tempo, das die USA gerade an den Tag legen? Oder anders gefragt, glauben Sie, die USA würden beim Thema Schattenflotte zum Beispiel robuster reagieren, um ein Gegenbeispiel auch zu nennen, wo vielleicht die EU ein bisschen mehr machen könnte, vielleicht sogar müsste, Fragezeichen, als sie es gerade tut?
Also es passiert in Europa schon einiges. Es ist richtig, es gibt mutmaßlich und ganz sicher Regierungswechsel in manchen Mitgliedstaaten nach Wahlen oder wenn man Frankreich anschaut mit dem Präsidenten, der keine Mehrheit mehr hat im Parlament. Aber es gibt eben auch Kontinuität. Es gibt Kontinuität in der Unterstützung. Wir haben mit Herrn Deisinger, wir sollten das vielleicht beim nächsten Mal mal wieder machen, eine ganze Reihe von Zusagen für langfristige weitere Hilfe. Ich will mal herausheben die Zusage von Schweden mit über 2 Milliarden Euro. Bei dem verhältnismäßig kleinen Volk in einem großen Land ist das schon eine bemerkenswerte Zahl. Und so gibt es andere Zusagen auch. Es gibt heute Abend auch, also heute ist wirklich ein wichtiger Termin, eine Zusammenkunft der Außenminister mehrerer europäischer Länder in Paris auf Einladung von Frankreich also. Neben Deutschland werden und dem Gastgeber Frankreich natürlich werden Italien, Spanien, Großbritannien und Polen vertreten sein. Also Großbritannien als Nicht-EU-Mitglied ist mit dabei, was gut ist. Das ist eine Initiative, die man nur gutheißen kann. Sie bringen jetzt diese Abkopplung vom Stromnetz mit rein. Ich glaube, da muss man wissen, dass diese Abkopplung bzw. Ankopplung der baltischen Staaten an das europäische Stromnetz, das wird ja seit 20 Jahren, seit dem Beitritt der Balten betrieben. Da mussten ja Stromtrassen gebaut werden zwischen Estland und Finnland, Schweden und Lettland, Polen und Litauen. Also diese Abkopplung dann von dem ehemals sowjetischen, heute russischen Netz BRELL, also Belarus, Russland, Estland, Litauen und Lettland, ist also eine abschließende Maßnahme, die eine lange Vorgeschichte hat, die aber ihre Rechtfertigung findet, weil Russland in den vergangenen Jahren in mehreren Fällen Energie als Mittel zur Beeinflussung und auch Erpressung genutzt hat, gegenüber der Ukraine beispielsweise, aber auch gegenüber Moldawien, also die jetzt mittlerweile auch dem europäischen Netz angehören. Und deshalb wollten die Balten nach Ende ihrer Besetzung durch die Sowjetunion und ihren EU-Beitritt nicht mehr so sehr von russischer Energiezufuhr abhängig sein. Was die Schattenflotte angeht, ja, die USA haben seit Mitte Januar etwa 180 Schiffe sanktioniert. Die Flaggenstaaten, die Reeder, die Besatzungen. Die Folge war, dass viele Schiffe der Schattenflotte erstmal eine operative Pause eingelegt haben, ich will es mal so nennen. Die EU hat bisher 79 Schiffe sanktioniert. Die Ostseeanrainer prüfen jetzt nach den Vorfällen mit der Eagle S in den Gewässern vor Finnland, die da unter Verdacht steht, mit ihrem Anker die Stromleitung zwischen Estland und Finnland beschädigt zu haben. Und nach dem Vorfall mit dem Tanker Evetin vor Rügen, der nach Maschinenschaden in Seenot geriet, prüfen, was sie tun können. Man kann den Eindruck haben, so wie ich es jetzt auch gerade formuliert habe, dass die USA da robuster reagieren. Aber am Ende müssen alle Maßnahmen im Rahmen des Seerechts durchgeführt werden, von dem Bestand wir ja alle abhängig sind. Das heißt, freie Seefahrt auf den Meeren ist ja eine völkerrechtliche Bindung, die wir auf keinen Fall aufgeben wollen. Und da muss man eben sehen, was möglich ist in den Küstengewässern, in der ausschließlichen Wirtschaftszone, also in der 200-Kilometer-Zone. In den Häfen ist sicher alles möglich, Durchsuchung, auch Beschlagnahme, wenn es nicht den Vorschriften entspricht oder wenn Umweltschädigungen zu befürchten sind oder gar Sabotage oder Spionageeinrichtungen auf den Schiffen gefunden wird. Da ist es sicher möglich. Gesondert muss man dann auch betrachten, die Seewege, die in die Ostsee reinführen, also den Sund und den Belt, die dänischen Meerengen, da gibt es wieder Sonderregelungen. Also es ist nicht so, dass es einfach wäre in der Ostsee. Seerecht ist insgesamt ziemlich komplex und da muss man schon sauber vorgehen, damit man nicht das Grundsätzliche in Frage stellt.
Vorsichtig formuliert, nehme ich aus Ihrer Antwort mit, vielleicht macht die EU und die europäischen Staaten durchaus etwas, vielleicht ein bisschen leiser, mit ein bisschen weniger Geklapper und Getrampel. Damit wären wir am Ende dieser Folge, Herr Bühler. Herzlichen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, teilen Sie diese gerne mit uns unter general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Herr Bühler, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Die nächste Folge des Podcasts wird nach der Münchner Sicherheitskonferenz wieder mit Ihnen, Herr Bühler, natürlich und mit Herrn Deisinger aufgenommen und am Anfang der von jetzt aus gesehen kommenden Woche ausgestrahlt. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit. Auf Wiederhören, Herr Bühler.
Auf Wiederhören, Herr Erl. Wir sehen uns dann in einem weiteren Podcast, glaube ich, nach dem Münchner Sicherheitspodcast.
So ist es. Bis dahin.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.